Wir haben das heute schon hier ein bisschen erlebt. Heute feiern viele den Valentinstag. Ich weiß nicht, welch ein Bezug du zum Valentinstag hast. Vielleicht so wie zwei Kaffeetrinker, die sich so unterhalten. Und sie unterhalten sich, wie sie so den Kaffeegenuss pflegen. Und der eine meint zum anderen, also ich genieße den Kaffee besonders heiß. Aber wenn ich ihn nachmittags trinke, dann habe ich ein Problem am Abend, ich kann nicht schlafen. Das sagt der andere, bei mir ist es genau das Gegenteil. Wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. Ja, so das Gegenteil vom Valentinstag, das mögen manche auch beim Muttertag und bei anderen Anlässen so übertragen, sagen sie, ich mag dieses Ereignis nicht. Ein Ereignis, wo man sich einmal sagt im Jahr, man hätte sich lieb oder man schätzt einander und den Rest des Jahres gerät das in Vergessenheit. Ich mag so etwas gar nicht. Und ich weiß nicht, wie ihr das, wie gesagt, erlebt. Ich habe über viele Jahre den Valentinstag eher verachtet. Warum überhaupt? Das habe ich gesehen als ein geschäftliches Ereignis für manche, die damit eben Geld machen und andere, die es vielleicht zum Flirten nutzen oder sonst irgendwas. Aber es war für mich ein weltliches Ereignis. Und ich muss gestehen, ich hatte da meine Meinung, ohne jemals gründlich darüber nachgedacht zu haben. Vielleicht geht das auch dem einen oder anderen so. Man hat eine Meinung, hat sie aber gar nie geprüft. Tatsächlich ist ja der Valentinstag doch irgendwie sehr christlich. Der Valentinstag hat zumindest ein oder zwei Quellen, also ein oder zwei Märtyrer, die eigentlich dahinter stehen, die sich dafür eingesetzt haben, dass die christliche Ehe als solche gepflegt wird. Also wenn man in Wikipedia schaut, ich meine, es gibt auch andere Quellen, aber dort wird es sehr komprimiert zusammengefasst. Da liest man zum Beispiel, Valentin von Rom soll als Priester Liebespaare trotz des Verbots durch Kaiser Claudius nach christlichem Ritus getraut haben und dafür am 14. Februar 269 hingerichtet worden sein. Ein christlicher Bezug, das ist auf jeden Fall klar. Und wenn man sich jetzt, ich mache jetzt heute keine Geschichtsstunde oder so, aber wenn man sich nun überlegt, das Tödlichste für eine Beziehung überhaupt, das ist Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist sowas von tödlich. Also Streit ist überhaupt nicht schlimm. Aber wenn du nicht mehr miteinander redest, wenn du dir aus dem Weg gehst, wenn der andere dir gleichgültig ist, dann ist das Drama auf dem Höhepunkt eigentlich. Und ich finde, Feiertage wirken der Gleichgültigkeit entgegen. Weil, also Feiertage, ob das jetzt Ostern ist, ob das manche Weihnachten sagen, alle Jahre wieder und so weiter. Nein, es werden wesentliche, wichtige Wahrheiten hervorgehoben, betont und beleuchtet. Und es ist so gut, dass mal dieser und mal jener Fokus wirklich so im Mittelpunkt steht. Und jetzt können wir uns fragen, was für ein Wert wird eigentlich am Valentinstag in den Mittelpunkt gerückt? Und ich glaube, es ist der Wert der Wertschätzung. Das Beste, was du jemandem schenken kannst, ist das Kompliment eine ehrliche Wertschätzung. So dieses Mitgefühl, diese Wertschätzung, das ist etwas, das mit nichts zu vergleichen ist. Es geht nicht um Blumen. Blumen können ja vielleicht ein Mittel zum Zweck sein, irgendwas auszudrücken. Aber am Ende muss rüberkommen, was du am anderen wertvoll schätzt. Und das ist etwas, was ich so sagen würde, das ist mein erster Punkt an dieser Stelle. Spare niemals mit Komplimenten. Sei großzügig mit Komplimenten. Gib täglich ein Kompliment. Und man könnte sogar sagen, gib täglich mindestens ein Kompliment. Und da bist du dann vielleicht an dem Punkt, wo man den Valentinstag in dem Gegenteil erlebt. Nicht nur an einem Tag gilt es, diesen Wert zu leben, sondern es gilt eigentlich die Wertschätzung zu einer Kultur zu entwickeln. Ja, was heißt überhaupt Wertschätzung? Also Wertschätzung, das bedeutet, mein Gegenüber erfährt durch mich eine positive Bewertung. Wie oft bewerten wir Leute? Aber eben nicht positiv. Und die positive innere Haltung, die ich habe, die bringe ich zum Ausdruck. Und das ganz besonders. Und das ist etwas, das wirklich einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Vielleicht sagst du dir jetzt, naja, Kompliment und so, habe ich eigentlich noch nie in der Bibel gelesen. Ich weiß nicht, manche haben so eine Bible-App, dann kann man da so schön mit Begriffen die ganze Bibel durchscannen und ihr stellt euch die Frage, wo bitteschön nimmt der das aus der Bibel? In meiner findet sich das Wort Kompliment nirgends, oder? Also tatsächlich findest du es nicht. Aber ich möchte euch das trotzdem eben kurz belegen, dass es genau das trifft, was uns das Wort Gottes eigentlich lehrt. In Sprüche 12, Vers 18, manche schreiben ja gerne auf, damit man auch irgendwann sich wieder erinnern kann, sagen, was war das nochmal? Jawohl. Sprüche 12, Vers 18, da heißt es, die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein Kompliment hört. Ein ehrliches. Ihr spürt, derjenige meint es ehrlich. Dann belebt das. Dann setzt das in deinem Leben etwas frei. Dann macht es einen Unterschied. Ein Kompliment macht wirklich den Unterschied. Da kann ein Abend und ein Tag so oder ganz anders verlaufen. Und ein Kompliment macht den Unterschied. Paulus, er schreibt im Epheserbrief im Kapitel 4, Vers 29, lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Wisst ihr, ein Kompliment hört sich nicht nur gut an, es tut auch gut. Es tut auch gut. Und es ist absolut im Kern dessen, was uns die Bibel lehrt, dass wir Wertschätzung leben. Und so ein aufrichtiges Kompliment, das macht wirklich den Unterschied. Und vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen hineinempfinden und hineinversetzen, wo ihr ein Kompliment erhalten habt, was es für euch bedeutet hat. Und ich habe mir an dieser Stelle im Vorfeld überlegt, das wäre so gut, so ein Beispiel hineinzubringen, wo man sich mit identifizieren kann und sagen kann, jawohl, ein Kompliment ist wirklich etwas, das den Unterschied macht. Und ich habe mir gedacht, ich könnte euch vielleicht ein Beispiel aus meinem Leben sagen, aber noch viel wichtiger finde ich, dass ihr euch an euer Leben erinnert. Und hier ist jetzt gerade so dunkel, aber wir könnten uns jetzt umschauen und so, vielleicht denkt der ein oder andere, also bis jetzt war mein Valentinstag nicht so toll. Da habe ich noch kein Kompliment gehört, im Gegenteil, da gab es nur Kritik oder dies oder das. Und dann könnten wir uns jetzt einander zuwenden und dem anderen sagen, was so gut ist. Aber wir können das vielleicht nachher im Kaffee umsetzen. Denn der Wert eines Kompliments, der ist eigentlich kaum mit irgendeinem Wert gegenzuwiegen. Er ist so wesentlich und er macht einfach den Unterschied über viele, viele Stunden. Ich will euch eine Kleinigkeit erzählen aus meinem Leben. Und das ist jetzt erst kürzlich der Fall gewesen und ist auch nicht so wahnsinnig spektakulär, aber ihr werdet euch vielleicht ein klein wenig damit identifizieren können. Zumindest, also wir haben einen 4-jährigen Pflegesohn, der wird zumindest jetzt im März dann 4. Und er hat sich einen Holzspreißel zugezogen. So. Nichts weiter Tragisches, aber man hat versucht, den rauszuholen. So zu Hause haben sich viele probiert, hat nicht geklappt, hat man Pflaster drüber gemacht, das Kind ins Bett gelegt. Und dann kam der Papa nach Hause und dann hieß es, oh, der hat sich einen Spreißel zugezogen. Und am nächsten Tag sollte ich da also mein Glück versuchen. Ja gut, okay, ich habe das probiert und der hat da schön ruhig gehalten. Und ich habe ihn wirklich rausgekriegt. Ja? Und dann meint der Kleine, gell, Papa, du bist mein Held. Und ich meine, das gibt ja solche Momente und das wissen jetzt die Eltern, da lassen die Kinder einfach einen Knaller los, ja. Und das versöhnt dich mit so viel Schlaflosigkeit, das versöhnt dich mit so viel Ärger, weil im nächsten Moment schmeißen sie vielleicht gerade den Milchbeutel um oder sonst irgendeinen Käse. Und es ist so ein Kompliment, wenn es auch einfach so ganz leicht daherkommt, das bleibt doch irgendwo hängen, ja. Und ich möchte euch sagen, es lohnt sich wirklich, mit Komplimenten großzügig zu sein. Ich weiß nicht, ob sich einige unter euch an diese Welle erinnern. Das gab mal so eine modische Zeit an der Stelle. Da gab es Aufkleber. Hast du heute schon dein Kind gelobt? Ja. Und naja gut, also ich habe das damals, als Kiss war ich noch relativ jugendlich, dann habe ich diese Kleber da gesehen. Manchmal habe ich gedacht, naja, heute hat mich noch niemand gelobt, so als Kind. Ne? Und manchmal habe ich gedacht, oh ja, so, habe mich eher, aber heute, da findest du eher andere Sprüche, da heißt das so, lobst du noch oder wertschätzt du schon? Als ich den zum ersten Mal hörte, dachte ich, was soll das jetzt, ja? Aber wenn du ein klein wenig drüber nachdenkst, fällt dir auf, Lob kommt immer auf Leistung. Und Wertschätzung ist wahnsinnig viel mehr. Wertschätzung kannst du jedem gegenüber ausdrücken, ob er etwas Gutes getan hat oder nicht, ja? Einfach weil er da ist. Wertschätzung bezieht sich nicht nur auf irgendetwas, das du tust, sondern Wertschätzung, das ist einfach so viel mehr. Und ich finde das interessant. Ich bin über eine Frau gestolpert, die Psychologiestudentin Rosa Stark, die hat nämlich eine Challenge hat die gestartet. Und eine Challenge und heutige Leute, die so eine Challenge machen, die machen gleich einen Blog. Und dann schreibt die also jeden Tag über ihre Challenge und sie hat die genannt A Day a Compliment. Sie hat sich, irgendwo gab es ein Ereignis in ihrem Leben und sie hat festgestellt, da gab es eine Situation, wo sie eine Person wahrgenommen hat und war so fasziniert von dieser Person, dass sie gedacht hat, sie muss ihr das sagen. Und hat sich dann überlegt, sage ich nicht, und hat sich darauf eingelassen. Ging auf die hin und sagte ihr tatsächlich, hey, Sie sind so eine wunderbare Frau. So irgendwas in dieser Art, hat sie der gesagt. Und die war ganz überwältigt und schaute sie dann an und sagte, und du hast eine tolle Hose. So, sie musste sich geradezu rechtfertigen, irgendwie das wieder ausgleichen. Aber es ist eine hochinteressante Sache, was für Erfahrungen du machst, wenn du Komplimente weitergibst. Und wir kennen so manche Challenge. Also es gibt ja die Ice Bucket Challenge. Ich weiß nicht, hat hier irgendjemand mitgemacht? Zeig mal her, wer hat mitgemacht bei der Ice Bucket Challenge? Ehrlich? Ja doch, also, jawohl, da waren einige harte dabei. Also es gibt ja die Hot Bucket Challenge. Da gießt man sich dann entsprechend heißes Wasser über. Inzwischen ist eine Duct Tape Challenge, also da wirst du mit Panzerklebeband aneinander geklebt, voll in so einer Welle unterwegs und das ist ja sowas von bescheuert. Ja, die Leute verletzen sich, manche fast lebensgefährlich, weil es so dramatisch ist. Es gibt so eine Flut an Challenges, aber ich habe gedacht, was für eine coole Challenge, a Compliment Challenge. Vielleicht ist das eine Challenge, wo du sagst, jawohl, warum lasse ich mich nicht drauf ein? Es ist fast eine lebensrettende Challenge. Du kannst Menschen wirklich total erweitern und wenn du dich fragst, oh, wie kann ich ein Kompliment geben? Ich gebe dir noch eine Aussage von Rosa mit, die sagte, wie formuliert man am besten ein Kompliment? 4 Worte. Kopf aus, Herz an. Ja gut, hört sich irgendwie cool an, aber ist nicht immer gut. Kopf aus und dann Mund auf. Aber sie grenzt das nochmal ein und sagt, weißt du, manchmal da hast du was und willst das sagen und es ist wie blockiert in dir, du bist nicht so frei. Das heißt, du hast schon was im Kopf. Ich denke, immer erst denken und dann sagen, sonst könnte auch manches echt schief gehen, ja. Aber wenn es dann in dir ist, dann irgendwann und du merkst, es Kompliment will nicht raus, dann Kopf aus. Und dann lass mal dein Herz sprechen. Und das sagt sie so, indem man sich nicht zu viele Gedanken darüber macht, wie man es formulieren soll, im Klartext, Kopf aus, Herz an, ehrlich sein, bei sich bleiben, das ausdrücken, was wirklich da ist. Gern detailliert, gern großzügig preisen, statt mit Worten zu geizen. Und ich finde, das ist so, so richtig. Wir brauchen nämlich alle den Zuspruch. Das bringt nichts, wenn du dich vor den Spiegel stellst zu Hause. Vielleicht klopfst du in deine 2 Hände so, guckst dich an und sagst, jawohl, 2 Meisterhände treffen sich. Ja, so. Probier's mal aus, was das für eine Wirkung hat. Stell dich vor den Spiegel, hau in deine Hände und sag dir, 2 Meisterhände treffen sich. Ich glaube, du fühlst dich richtig blöd. Und das ist auch richtig so. Wir brauchen den Zuspruch einer anderen Person. Wenn man hier arbeitet und dann anpackt und dann sich wirklich mal in die Hände hält und sagt, jawohl, wir packen das. Ist das nicht eine andere Wirkung? Selbst Paulus brauchte diesen Zuspruch von seinen Mitarbeitern. Paulus, ich meine, dieser Mann, dieser geniale Mann, der war doch sowas von Also, ich meine, wer sich auf eine Missionsreise macht, wer etwas durchmacht wie der Paulus, Schiffbruch erlebt, gesteinigt wird, ins Gefängnis kommt, du denkst doch, so ein Mann, der braucht doch keinen Zuspruch mehr, der ist intrinsisch motiviert bis zu den Haarspitzen. Da geht's doch gar nicht mehr weiter. Aber doch, ich möchte euch gerne in den Text mit hineinnehmen. Den lesen wir in 2. Korinther 7, Vers 5 bis 6. Da heißt es, seit unserer Ankunft in Mazedonien. Und immerhin, nach Mazedonien ist er gegangen, weil er einen göttlichen Traum hatte. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Er wusste sich von Gott dorthin gesandt. Und dann sagt er, kamen wir nicht mehr zur Ruhe. Von allen Seiten wurden wir bedrängt. Äußerlich gab es Streitereien. Innerlich plagten uns Ängste. Ist das eine Situation, die auf eine Vision folgt? Und dann heißt es, doch Gott, der die Entmutigten aufrichtet, hat uns durch die Ankunft von Titus getröstet. Vielleicht sagen wir mal zusammen, doch Gott. Diese Worte, doch Gott, die kannst du selber dir sagen, wenn du in einer Situation stehst, wo du dich genau so verlassen fühlst. Wo du dich vielleicht so vom Gefühl umgeben befindest, so ich bin völlig allein. Dann kannst du in der Situation sagen, doch Gott, wenn alles Äußere um dich herum wirklich gegen dich gerichtet scheint, dann kannst du sagen, doch Gott hat eine Alternative, Gott hat einen Ausweg, Gott kann das ändern, Gott kann das umkehren. Wie oft geht es uns so, dass wir uns wirklich hier in so einer Situation finden, von außen Streitereien, von innen Sorgen und Kämpfe. Und liebe Zeit, der Paulus hatte echte Feinde, echte Streiter, echte Gegner. Aber manchmal, da haben wir Streit schon mit den Menschen, die uns am liebsten sind. Aber wisst ihr, so dieser Streit, dieser Konflikt, der ist doch im Kontrast, in einem krassen Kontrast zu der Thematik der Komplimente. Und wir müssen uns doch ehrlich fragen, so schön Komplimente sind, haben sie die Kraft, eine Klärung in einem Konflikt herbeizuführen? Ich meine, wenn du so richtig eine Meinungsverschiedenheit hast, dann kannst du es ja mal ausprobieren. Du kannst ja während einer hitzigen Auseinandersetzung dem anderen in die Augen schauen und sagen, du hast hübsche Augen. Es ist immerhin das Kompliment, das jede zweite Frau am allermeisten, am liebsten hört. Also entweder es haut rein und es klappt auf Anhieb und man löst sich auf in Humor und in Gelächter oder du kriegst vielleicht eine gescheuert, ich weiß es nicht. Aber ich meine nur, ich glaube, die Kraft von Komplimenten ist manchmal begrenzt. Aber was wir hier lesen, ist etwas, das in dieser Situation Gott handelt. Und er handelt spannenderweise durch eine Person, durch den Titus. Und ich finde, der Paulus, der schreibt das auf eine so geniale Art. Denn er könnte das ja auch, und ich mache es jetzt mal, wie ich denke, wie es wirklich fatal aus meiner Sicht wäre, wenn er schreiben würde, von außen haben wir Streit, von innen Sorge, aber jetzt kam Titus, der Superman, der Ermutiger schlechthin. Und Titus hat uns ermutigt. Und alle anderen sind eigentlich Quatsch dagegen. Nee, was Paulus tut, er sagt, Gott hat ermutigt und er hat den Titus dafür gebraucht. Die Kraft von Ermutigung kommt nicht aus unseren Worten, die kommt immer von Gott. Es ist nämlich die Kraft, die in den Worten Gottes selbst liegt, die Neues hervorbringt, die Neues schafft. Gott hat Paulus aufgerichtet, aber das Geniale ist, er hat den Titus gebraucht. Und das Geniale ist auch, dass er dich gebrauchen will als Ermutiger. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz in den letzten 5 Minuten und 44 Sekunden so hineinnehmen und sagen, also 3 Punkte, wie du selbst so einen Ermutiger sein kannst. Was wir hier bei Paulus sehen, das könnte man auch mit einem Zitat von Hans-Peter Reuer nochmal beschreiben. Hans-Peter Reuer hat mal Folgendes gesagt. Er sagte, manchmal beruhigt Gott den Sturm. Aber manchmal lässt Gott den Sturm auch wüten und beruhigt sein Kind. Ist das angekommen? Manchmal beruhigt Gott den Sturm, aber manchmal lässt Gott den Sturm wüten und beruhigt auch sein Kind. Und das Geniale ist, durch Ermutigung richtet er sein Kind wieder auf. Durch Ermutigung macht er sein Kind stark. Und was hier Paulus erlebt hat, war, das Werk Gottes durch eine Person. Und der Titus, der wird hier beschrieben als folgendes: Doch durch die Ankunft von Titus wurden wir getröstet. Das heißt, Titus war unterwegs, und zwar als ein Ermutiger. Mein erster Punkt ist zu dir einfach zu sagen, sei als ein Ermutiger unterwegs. Der Titus wusste nicht ganz genau, wie Gott ihn jetzt gebrauchen wird, aber er war unterwegs mit einer Mission, nämlich von Korinth zu Paulus, ihn zu ermutigen. Und allein die Ankunft von Titus hat Ermutigung in Paulus ausgelöst. Und ich glaube, der ein oder andere kann sich da hineinversetzen, wie das ist, wenn du durch einen anderen Menschen, einfach nur durch die Anwesenheit, ermutigt wirst. Es ist für viele einfach eine Ermutigung, dass du auch hier bist heute. Dass wir auch da sind. Unsere Anwesenheit, die führt zu einer Freisetzung von Ermutigung. Und es gibt so viele Szenen, so viele Gelegenheiten, wo man ganz unerwartet die Kraft der Ermutigung erlebt. Was passiert eigentlich bei Ermutigung? Ich glaube, es ist so, während dich manchmal ein Gefühl wirklich wie in einen Würgegriff nimmt, vielleicht das Gefühl, verlassen zu sein, das Gefühl, auf verlorenem Posten zu stehen, das Gefühl, ich werde das niemals bewältigen können, das Gefühl nimmt dich ein. Und dann kommt, warum auch immer, wie ein Licht hinein und bringt die Wahrheit Gottes zur Entfaltung und sagt dir, doch, du kannst das schaffen. Und was das immer hervorbringt, das ist für dich vielleicht sogar ein Rätsel. Es kann sein, du sprichst mit jemandem und er sagt, gerade was du gesagt hast, ist der Punkt. Und es macht Klick. Es macht einfach Klick und Gott setzt die Kraft der Ermutigung frei. Unterschätze nicht die Situation einfacher Begegnungen. Gott kann dich immer als einen Ermutiger gebrauchen. Gott will dich als einen Ermutiger gebrauchen. Okay. Ein zweiter Punkt. Suche geistliche Gemeinschaft. Wenn wir den Text hier weiterlesen, der Vers 7, dann lese ich ihn euch vor. Denn an dieser Stelle, da geht es schon weiter. Schon seine Anwesenheit, lesen wir hier, war eine Freude, doch mehr aber sein Bericht über die Ermutigung, die er durch euch erfahren hat. Das heißt, Titus war in Korinth und hat in Korinth selbst Ermutigung erlebt. Er hat gute Gemeinschaft erlebt, er hat geistliche Gemeinschaft erlebt. Und es braucht geistliche Gemeinschaft, damit Gott die Kraft der Ermutigung freisetzen kann. Manche denken ja, Gemeinschaft ist wichtig. Gemeinschaft ist viel wichtiger. Manche sagen sogar viel wichtiger als Gemeinde. Es gibt sogar Bücher darüber. Aber was für ein Wahnsinnsirrtum. Es gibt so schlechte Gemeinschaft. Wenn du da nur bei Bier und Wein und blöden Sprüchen sitzt, dann sagt Sprüche 1 schon, sitz nicht, wo die Spötter sitzen. Ab 8, es gibt nicht nur gute Gemeinschaft, es gibt sogar die geistliche Form von Sprüche 1, wenn du nämlich mit einem frustrierten, verbitterten geistlichen Menschen da sitzt, der einfach nicht Vergebung praktizieren will. Und dann sagt uns der Hebräerbrief, achtet aufeinander, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit in euch aufschließt, weil viele werden dadurch verunreinigt. Und es gibt zwei Wege da. Entweder du kannst eine Mission erfüllen, den anderen aus der Verbitterung herauszunehmen, oder du musst Abstand halten, weil du wirst verunreinigt. Im Moment geht der Virus der Grippe herum. Und das Interessante, was ich aufgeschnappt ist, die meisten, die es trifft, sind kerngesund. Ich weiß das nicht medizinisch zu erklären, aber was mich irritiert hat, ist, die es nicht erwarten, die trifft es. Und so kann es auch hier sein. Wenn du denkst, oh, das macht mir nichts aus. Ich sag euch, Verbitterung hat so eine hohe Ansteckungsgefahr. Hab Acht auf falsche Gemeinschaft. Und suche geistliche Gemeinschaft. Und die findest du in der Kleingruppe. Die findest du im Encounter. Oder die findest du an so vielen Punkten. Aber wenn du geistliche Gemeinschaft erfährst, das ist sensationell, da wird die Kraft von Ermutigung freigesetzt. Das ist so kraftvoll, so gut. Ich habe euch überlegt, wir hatten es hier vorhin schon mal mit einem Lottogewinn. Also wenn das eine Gemeinde ist, wo man für Lottogewinne betet. Ja, also hier, Helmut, du hast so die Vermutung geäußert. Ich hörte mal, da hat jemand für einen Lottogewinn gebetet. Und er hat anhaltend gebetet. Hat ja was gewusst vom anhaltend gebeten. Und dann nach einem Jahr sagt Gott zu einem der Engel und sagt zu ihm, also der betet und betet und betet für ein Lottogewinn, wenn er mir doch wenigstens die Chance geben würde und sich endlich einen Lottoschein kaufen würde. Naja, also die Pointe, will ich sagen, ist nicht, kauft euch einen Lottoschein, sondern die Pointe ist, wenn du die Kraft der Ermutigung erleben willst, gib Gott eine Chance. Erlebe geistliche Gemeinschaft. Setze dich der Gemeinschaft aus. Investiere diese Zeit für geistliche Gemeinschaft. Dann gibst du Gott die Chance, die Kraft der Ermutigung freizusetzen. Dann findet das statt, was wir in Epheser 5 hören. Da können wir uns einander mit Psalmen und Lobgesängen ermutigen. Da können wir prophetisch übereinander Wahrheiten aussprechen. Da können wir im Lobpreis einfach die Kraft der Ermutigung erleben. Das ist die Kraft geistlicher Gemeinschaft. Und ein letztes. Wenn ihr hier noch einen Satz weiterlest. Als er mir erzählte, wie ihr euch auf meinen Besuch freut, wie leid euch alles tut, was geschehen ist und mit welcher Treue ihr mich liebt, habe ich mich noch mehr gefreut. Mit welcher Treue ihr mich liebt. Es ist so, manche Übersetzungen, die schreiben an dieser Stelle, welchen Eifer ihr für mich an den Tag legt. Mit welcher Treue, mit welchem Eifer. Ich glaube, es gibt kaum etwas, das mehr Ermutigung freisetzt als eine geistliche Hingabe, als eine geistliche Leidenschaft. Und es ist sowas, wenn ihr als Gemeinde miteinander euch aufmacht, Flüchtlingen zu helfen, das Haus hier zu gestalten, dann erlebt man plötzlich, wie man gemeinsam sich für die Sache Gottes eins macht. Und dieser Eifer inspiriert ungemein. Der inspiriert so ungemein, das ist so kraftvoll. Und Paulus schreibt es an einer Stelle mit den Worten, er sagt es den Römern und sagt, jeder von uns soll sich doch so verhalten, dass er seine Mitmenschen zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Es ist unser Verhalten. Es ist die geistliche Gemeinschaft und es ist die Bereitschaft, als Ermutiger unterwegs zu sein, dass du Gott die Voraussetzungen lieferst, dass er dich als Ermutiger gebraucht. Es ist Gott, durch den die Ermutigung freigesetzt wird, aber er kann es tun, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und die Frage an dich heute Abend ist einfach die, willst du erstens großzügig mit Komplimenten sein und zweitens willst du dich als Ermutiger zur Verfügung stellen? Und ich glaube, da können wir Gott einfach eine Antwort geben, sagen, ja, gebrauch mich. Gebrauch mich, gib mir ein Bewusstsein dafür, dass ich als Ermutiger unterwegs bin, dass ich die Kraft aus der geistlichen Gemeinschaft wirklich insofern mitnehme, dass ich andere mit aufrichten kann und dass mein Eifer einfach, mein Verhalten, mein Lebensstil dazu beiträgt, dass andere aufgerichtet werden.